SRF 2 Kultur.
Gewalt am Ende. Das ist Kontext mit einer Sendung von Cornelia Cassis. Wer häusliche Gewalt hört, denkt meist an einen jüngeren Mann, der seine Frau misshandelt und auch die Kinder schlägt. Sehr selten denkt man wohl an Kinder, die ihre Eltern drangsalieren. Und noch viel seltener ist wohl die Vorstellung, dass alte Menschen Opfer oder gar Täter in den eigenen vier Wänden sind. Falsch, sagt die Sozialwissenschaftlerin und ehemalige Zürcher Stadträtin Monika Stocker, die sich nun stark engagiert für Altersfragen.
Leider ist es so, dass die Häufigkeit, dass ein Mensch im Alter Gewalt erfährt, sehr hoch. Man rechnet doch mit einer pro fünf Personen.
Sie sagen, man rechnet mit einer pro fünf Personen. Woher wissen Sie das?
Ja, es ist aus Umfragen erhärtet im In- und Ausland, aber es ist natürlich eine Dunkelziffer. Bis jemand sich und anderen erst recht eingesteht, ich erfahre Gewalt, das braucht sehr, sehr viel.
Dunkelziffer ist ein Thema und es ist überhaupt ein Tabuthema, ein Schattenthema. Licht in dieses Schattenthema bringt in dieser Kontextsendung auch Albert Wettstein. Er ist pensionierter Arzt, genauer pensionierter Stadtarzt von Zürich. Er ruft auf zum Hinschauen. Was, Albert Wettstein, gibt es zu sehen, wenn man genau hinschaut?
Wenn man genau hinschaut, dann sieht man oft blaue Flecken bei alten Menschen. Nicht alle blauen Flecken sind von Stürzen, viele, aber nicht alle. Es gibt eben Betreuende und vor allem Angehörige, die betreuen, wenn sie überfordert sind, dass sie eben auch mal reinschlagen. Man muss auch hören, zuhören, denn noch viel häufiger als die körperliche Misshandlung ist die psychische Misshandlung, dass man alte Menschen diskriminiert, beschimpft, unter Druck setzt und seelisches Leid verursacht. Das ist viel häufiger, aber es schmerzt genauso.
In der Medizin spricht man ja von Risikofaktoren. Was sind denn die Risikofaktoren für häusliche Gewalt in alten Tagen?
Es ist von Seiten des Opfers her eine Pflegebedürftigkeit in erster Linie.
Also eine Abhängigkeit.
Abhängigkeit, und sei es Pflegebedürftigkeit im körperlichen Sinn oder auch im organisatorischen Sinn bei Demenz. Also demente alte Menschen sind besonders häufig Opfer von Gewalt. Auf Seiten der Täter sind es vor allem isoliert Zusammenlebende mit der betreuten Person. Also wenn ein Sohn oder eine Tochter zusammen mit einer betagten Mutter oder Vater allein lebt und völlig isoliert ist von der Umwelt, das ist eine gefährliche Situation, weil Altersbetreuung ist nicht einfach. Und dann, wenn man eben nie entlastet wird, kann es sehr leicht und sehr oft passiert es auch zu Übergriffen kommen.
Also Isolation, Mangel an Entlastung, das sind ja nicht nur individuelle Themen, sondern das hat auch mit unserer Gesellschaft zu tun, mit unserer Art, füreinander zu schauen, miteinander zu leben. Monika Stocker, Sie nicken. Sie sind ja gewohnt, sozialpolitisch zu überlegen.
Ja, viele sagen, das ist Privatsache. Das geht uns alles nichts an. Es ist wunderbar, Frau Meier schaut zu der alten Frau Meier, Herr Huber schaut zu seiner Mutter. Das ist wunderbar, wird auch wertgeschätzt ein Stück weit. Aber was da genau die Rahmenbedingungen sind, wie es für die alten Menschen ist, das ist kein Thema, das öffentlich diskutiert wird. Und es ist ganz, ganz selten, dass jemand wirklich sadistisch jemanden schädigen will, sondern es ist in diesem System, in diesem Kleinsystem, dass dann plötzlich die Energie explodiert. Genauso wie eben bei den Misshandlungen von Frauen. Da hat man auch gesagt, ach, das ist Privatsache, bis man dann das schreckliche Ausmaß entdeckt hat. Das System Familie in unserer Gesellschaft muss auch wieder im größeren Kontext gesehen werden. Und da haben wir alle eine Mitverantwortung.
Bevor wir zu einer spezifischen Geschichte kommen, an der wir vieles begreiflich machen können, möchte ich darauf hinweisen, dass Sie beide nicht nur einfach Missstände aufzeigen, sondern eben auch Hilfe anbieten wollen. Und zwar tun Sie das mit vereinten Kräften, auch mit anderen Fachleuten und Freiwilligen in der UBA. UBA ist eine Abkürzung, sie steht für Unabhängige Beschwerdestelle für das Alter. 5 Worte von Ihnen dazu.
Ja, es ist ein Projekt, wo die dritte Generation, also wir, die aktiven Seniorinnen und Senioren, für die vierte Generation, für die Hochbetagten, sich einsetzt. Und wir versuchen wirklich unsere Fachkompetenz, Medizin, Sozialarbeit, Justiz, Versicherungsrecht und so weiter, einzubringen. Wir sind eine Fachkommission von über 30 Leuten, die alle ein Erfahrungswissen haben, ein professionelles Wissen und das ehrenamtlich zur Verfügung stellen. Bei uns kann man anrufen, anonym zuerst, dann wird ein Problem identifiziert und wir können es dem direkt möglichst nahestehenden Fachexpertin, Fachexperte übertragen.
Wissen
also
das
eine
die Leute?
Unkomplizierte Form von Hilfe. Wir bemühen uns, es öffentlich zu machen, dass es diese Telefonnummer gibt, dass man da am Nachmittag anrufen kann. Und wir hoffen natürlich, dass eine präventive Wirkung geht. Manchmal genügt es schon zuzuhören, eben hinzuhören. Und schon, es gibt jemanden, der mir zuhört. Ich kann das sagen. Ich kann auch meine Überforderung anmelden, wenn es auf Seite der Pflegenden ist.
Unruhe im Wohnblock. Eine besorgte Nachbarin meldet sich. In ihrem Wohnblock lebt eine demente 87-jährige Frau. Sie ist sehr fordernd und bestimmend gegenüber ihrer Tochter, die im selben Haus wohnt. Tag und Nacht ruft sie diese immer wieder an und klopft an ihre Türe. Jede andere Hilfe von Nachbarn oder auch der Spitex lehnt sie ab. Aber auch von der Tochter lässt sie sich nicht richtig pflegen. So hat sie 6 Zentimeter lange Zehennägel, schmutzige Kleider und eine übel riechende Wohnung. Die Tochter ist seit kurzem verwitwet und extrem belastet durch ihre kranke Mutter. Sie nimmt stark ab und verwahrlost selbst zusehends. Sie kann sich gegenüber der Mutter überhaupt nicht abgrenzen.
Da haben wir eine klassische Überforderungssituation. Das ist eine dementkranke Mutter, die hohe Anforderungen an die Umwelt stellt und nie zufrieden ist und andererseits auch meint, sie sei noch selbstständig und darum Hilfe ablehnt. Dieses Dilemma überfordert die Tochter massiv. Sie hat nicht Energie, um Hilfe zu ersuchen. Und die einzige, die nach außen um Hilfe bittet, ist diese Nachbarin. Eine unbeteiligte Frau, die primär mal in den Privatbereich anderer hineinfunkt. Und das war die Lösung. Wir konnten dann nämlich eine Pflegefachfrau gewinnen, die dorthin ging, mit den Nachbarn sprach. Alle Nachbarn hatten im Haus dieselbe Erfahrung gemacht. So konnte man dann das Gespräch mit der Tochter finden und schließlich eine Betreuung organisieren. Und die Tochter konnte wieder endlich sich selber auch etwas sein, ihre Trauerarbeit bewältigen und sogar wieder die Arbeit aufnehmen.
Wie ist es denn gelungen, diese Abwehr der demenzkranken alten Frau zu mildern, die ja in dem Wahn war, ich brauche niemanden, ich kann alles noch allein und gleichzeitig zusehends verwahrloste? Das ist ja ein Kunststück.
Das ist tatsächlich, darum braucht es eben Fachmenschen, Fachfrauen, Fachmänner, die eben Erfahrung haben im Umgang mit schwierigen Patienten. Und deshalb sind wir so froh, dass wir bei der unabhängigen Beschwerdestelle eben diese pensionierten Leute, die Jahrzehnte Erfahrung haben im Umgang mit schwierigen Situationen und dann eben auch in schwierigsten Situationen häufig einen guten Ausweg finden.
Ich denke, das ist ja ein häufiges Muster, dass Menschen, die pflegebedürftig sind, hilfsbedürftig sind, unterstützungsabhängig sind, ein Selbstbild von sich haben. Ich möchte niemanden in meinen eigenen vier Wänden. Ich möchte alles noch selber bewältigen. Was steckt jetzt gesellschaftlich gesehen dahinter?
Ich glaube, es ist unser aller Bedürfnis, autonom zu sein. Und das ist ein Lernprozess im Leben. Genauso wie das Kind lernt, selbstständig zu werden, müssen wir im Laufe des Lebens auch lernen, wahrscheinlich ein gewisses Stück Hilfe wieder anzunehmen. Und das ist so wieder den Zeitgeist von heute, nicht? Wo alles einfach autonom und tüchtig sind wir bis zum Tod. Das ist ja nicht wahr. Es ist einfach nicht wahr. Und dann wirklich die Angst, mir und anderen erst recht das einzugestehen, das bereitet große Sorgen. Und da braucht es manchmal eben wirklich die fachliche Konfrontation, sage ich jetzt etwas hart sagen. Ja, Sie brauchen Hilfe. Punkt. Es ist toll, dass diese Nachbarin sich gemeldet hat. Die meisten Leute sagen, ach, Das will ich gar nicht wissen. Und vor allem, man muss das auch sagen, nicht alle Menschen, vor allem auch nicht alle alten Menschen, sind einfach nur nette Menschen. Da sind auch Schwierigkeiten, Ecken und Kanten, und sich dem zu stellen, ist nicht ganz einfach.
Ebenso, also diese Geschichte erstaunt mich jetzt zunächst als Laien. Die Gewalt geht ja eigentlich vom Schwächeren, vom Abhängigen aus und nicht vom überforderten Helfenden. Ist das häufig?
Die Verwahrlosungssituation geht viel häufiger von den Betroffenen selber aus, die nötige Hilfe ablehnen, bis hin zur schwersten Verwahrlosung. Und es gibt wenige wirklich boshafte Angehörige oder Betreuungsleute, die sagen, diese Person braucht keine gute Pflege, die können wir auch schon im Dreck lassen. Das ist extrem selten. Viel, viel häufiger ist diese schwere Vernachlässigung mit diesen langen Zehennägeln, der stinkenden Wohnung, durch die alte Mensch, der die Hilfe ablehnt, verursacht.
Sprechen wir also gerade von Gewaltformen. Sie sprechen jetzt von Verwahrlosung. Welche Gewaltform begegnen Sie am häufigsten, wenn es um häusliche Gewalt im Alter geht?
Meistens ist es zuerst einmal ein Wegschauen. Das ist auch eine Form von Gewalt, weil eben dann die Vernachlässigung passiert. Und dann kommt dazu das lächerlich machen. Diese Alte, die da immer an die Türe klopft oder die eben nach der Tochter ruft, das ist einfach eine unmögliche Nachbarin.
Also die Abwertung.
Ja, also das sind ganz verletzende Formen, die einen Spiralkreis nach innen haben, weil diese Leute sich dann noch mehr zurückziehen. Es braucht aber wirklich ein Stück Professionalität, hinzustehen und sagen, Frau X, wir setzen uns an einen Tisch, so geht es nicht mehr. Und ich glaube, hier und in anderen Geschichten sehen wir halt Gewalt hat viele Ursachen und sie hat vor allem auch in der Geschichte des Einzelnen ihre Herkunft. Vielleicht ist da zwischen Mutter und Tochter eine Geschichte, was weiß ich nicht, wo jetzt plötzlich die Umkehr passiert. Übrigens auch zwischen Mann und Frau stellen wir das fest, dass manchmal pflegende Frauen sagen, jetzt bin ich einmal die Starke, jetzt kann ich da mal etwas zeigen. Im Guten wie im Nicht-Guten.
Also wir sprechen von psychischer Gewalt, wir sprechen von Verwahrlosung, von Vernachlässigung. Ist das häufiger als die physische Gewalt? Sie haben am Anfang von blauen Flecken gesprochen.
Ja, es ist tatsächlich so, dass etwa nur jeder 40. alte Mensch berichtet von körperlicher Gewalt. Aber doppelt so viel von Vernachlässigung oder von einem ganz anderen Problem der Gewalt, nämlich die finanziellen Misshandlung, dass man die Leute ausbeutet, dass man ihnen die Rente abnimmt und so weiter. Das ist doppelt so häufig wie die körperliche Misshandlung.
Auch diesbezüglich werden wir noch eine Geschichte hören. Nun haben wir seit Anfang 2013 ein neues Kinder- und Erwachsenenschutzgesetz und Sie, Monika Stocker, haben von diesem Heiligtum Autonomie gesprochen. Inwieweit ist dieses neue Gesetz hilfreich zur Beseitigung der häuslichen Gewalt im Alter? Inwieweit öffnet es auch neue Tore?
Es ist so, dass die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörden jetzt ein modernes Instrument haben, um ganz gezielt maßgeschneidert für die betroffenen Menschen Maßnahmen anzuordnen. Das Problem ist, dass diese Kinder- und Erwachsenenschutzbehörden massiv überlastet sind mit Arbeiten und sich nicht in der Beratung genügend Zeit nehmen können. Und deshalb ist es wichtig, dass es eine unabhängige Beschwerdestelle gibt, die einmal Vorabklärungen macht. Einen nicht kleinen Teil der Beschwerden kann man mit einfachen Ratschlägen lösen und nur ein ganz kleiner Teil braucht dann wirklich Erwachsenenschutzmaßnahmen im engeren Sinne. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir eben dieses Instrument der pensionierten Fachpersonen einsetzen können, um auch die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde zu entlasten.
Und da möchten wir auch stark intervenieren, eben im präventiven Bereich, dass es gar nicht zu Gewaltexzessen kommen muss. Das wäre ja eigentlich das Ziel.
Monika Stocker, Albert Wettstein, kommen wir noch mal kurz zurück auf die Geschichte, auf die Tochter, die trauernd ist um ihren Mann, die selbst nicht mehr die Jüngste ist, die zusehends selber verwahrlost, immer dünner wird und es ist ja beschrieben, sie kann sich nicht abgrenzen. Welche Abgrenzungsmöglichkeiten haben denn längst erwachsene Töchter, wenn sie der Pflege ihre alten Eltern nicht mehr gewachsen sind?
Es sind in erster Linie die Spitex, die zwar von dieser Frau, betagten Frau abgelehnt wurde, aber da muss man dann eine gewisse Härte haben und sagen, ich kann dir nur weiterhelfen, wenn du auch Spitex akzeptierst. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Spitex lernt jetzt zunehmend auch mit Demenzkranken gut umzugehen. Sie haben Leute, die sich um den Haushalt kümmern. Wir haben von der stinkenden Wohnung gehört. Also jemand muss sich um diese Wohnung kümmern. Und dass also diese Frau braucht regelmäßig mindestens einmal pro Woche ein Bad. Und jemand, der die langen Zehennägel schneidet, das kann die Tochter nicht. Die hat diesen körperlichen Zugang zur Mutter nicht. Das ist vielen Söhnen und Töchtern fremd, diese Körperlichkeit. Hingegen Krankenschwestern, Pflegefachpersonen der Spitex sind sich das gewohnt. Und oft haben die älteren Menschen auch weniger Hemmungen, sich von einer Fachperson baden zu lassen.
Herrschaftsanspruch und Geld. Die Tochter einer 90-jährigen, sehr gebrechlichen Frau ist pensionierte Physiotherapeutin und spielt sich als Expertin in Altersbetreuung auf. Sie hat alle vom Arzt verordneten Medikamente weggeworfen und eine schmerzhafte, geschwollene Hand ihrer Mutter nicht behandeln lassen. Zudem nimmt die Tochter die ganze monatliche Rente der Mutter an sich, sozusagen als Lohn für ihren Einsatz. Sie verbietet allen anderen Angehörigen, für die Mutter zu sorgen. Sogar der eigenen Schwägerin hat sie verboten, der gestürzten Mutter aufzuhelfen. Die Schwägerin konnte nicht ansehen, wie die alte Frau auf allen Vieren in ihrer Wohnung herumgekrochen ist und hat sich in ihrer Not an die unabhängige Beschwerdestelle für das Alter gewendet.
Ich glaube, es ist eine klassische Situation, dass jemand sagt, ich mache das. Vielleicht kommt es aus der Familiengeschichte und eben, ich bin noch Physiotherapeutin, ich weiß Bescheid. Das ist eine Engführung des Familiensystems, nicht? Und da eben niemanden mehr reinlassen, niemand, der hilft, das sind ganz große Potenziale für Gewalt. Und da scheint es nun wirklich so zu sein, dass diese Physiotherapeutin, diese Tochter sich auch überhaupt nicht Rechenschaft gibt, was das für eine Situation ist. Sie hat keinerlei Recht, ihre Mutter zu entmündigen, ihr das Geld wegzunehmen. Die Mutter bestimmt selbst, was sie mit dem Geld macht. Und das zeigt natürlich wahrscheinlich nicht aus böser Absicht, man schlittert in eine Situation hinein, wo man sagt, ach, das mache ich, ohne dass man sie genau plant. Und eine private häusliche Betreuung muss genauso geplant werden wie ein Heimeintritt.
Das heißt, und auch immer wieder neu überdenkt werden, weil sich die Situation ja ändert. Wir haben es jetzt bei dieser Geschichte mit dem zu tun, Albert Wettstein, was Sie vorher benannten, nämlich mit finanzieller Ausbeutung. Lassen Sie uns über die Rolle des Geldes sprechen. Heime sind teuer, Betreuung von Alten auch im eigenen Haus ist teuer. Spielt das Geld eine häufige Rolle, wenn es um so Gewalt oder Vorgewalt geht?
Leider ja. Und zwar nicht eben in ärmlichen Verhältnissen, das auch. Aber es ist manchmal auch so, dass eine Familie entscheidet, das Vermögen muss zusammenbleiben. Unsere Mutter soll nicht ins Heim, sonst braucht sie das Vermögen noch. Wichtig ist, dass man seine finanzielle Situation für das Alter auch offenlegt, auch mit anderen bespricht, vielleicht mit einem Treuhanddienst. Und noch einmal, es muss auch die Betreuungssituation finanziell geplant werden, auch wenn sie in der eigenen Wohnung stattfindet, weil die betreuende Person hat auch Anrecht auf freie Tage, auf Entlastung, auf eine gewisse Spesenentschädigung. Je nachdem muss sie ihre berufliche Arbeit reduzieren. Ja, dann muss das Familiensystem mit der Mutter zusammenschauen, wie können wir das auffangen. Also es muss geplant und diskutiert werden und festgelegt werden auf Zeit. Und vor dem scheuen sich viele. Und plötzlich ist man in einer Situation, wo man nicht mehr so reich rauskommt.
Ich höre, Planung ist ein ganz wesentlicher Präventionsaspekt, vorausschauen, Realitätssinn, wirklich auch überlegen, was heißt das jetzt nicht nur für einen Monat, sondern für ein Jahr, vielleicht für mehrere Jahre. Andere Präventionsaspekte, Albert Wettstein, die Ihnen wichtig sind.
Wichtig ist, dass man bei diesen Absprachen auch realisiert, dass die betreuende Person oft nicht die Lieblingsperson der betagten Frau oder betagten Mannes ist. Und es ist dann oft so, dass Töchter, die Arbeit machen und Söhne, die Zuwendung bekommen. Der kommt einmal pro Woche, schickt kurz den Kopf rein und die ganze Woche spricht man nur von den Erfolgen des Sohnes. Und dann ist es wichtig, dass man von Anfang an sagt, diese Arbeit, die die Tochter leistet, entspricht etwa so viel Wochenstunden und das heißt dann vom Erbe muss das dann berücksichtigt werden. Dann hat die Tochter, die dann diese Pflege macht, auch nicht das Gefühl, ausgebeutet zu werden und missachtet zu werden, sondern anerkannt zu werden. Das ist dann schon etwas einfacher. Auf der anderen Seite muss man eben ganz wichtig dafür schauen, dass eben diese eine Person, die alles macht, sich entlasten lässt. Weil wenn jemand ständig allein das macht, dann besteht die Gefahr, dass man einen Röhrenblick bekommt, wie diese Tochter hier, und nicht realisiert, dass man zum Teil daneben ist.
Wo beginnt eigentlich die häusliche Gewalt?
Die häusliche Gewalt beginnt mit der Diskriminierung, dass man jemanden nicht, einfach nicht mehr ernst, nicht mehr fragt, nicht mehr die Wünsche abholt der betroffenen Person. Und dann beginnt es mit der psychischen Misshandlung, fast immer, dass man sie lächerlich macht, dass man sie beschimpft, dass man sie bedroht. Wenn du nicht das und das machst, dann stecke ich dich in ein Heim oder da bekommst du einen Vormund oder irgend, auch wenn es heute gar keine Vormünde mehr gibt, dass man die Leute gefügig macht mit psychischem Druck. Das, so beginnt es, und die körperliche Gewalt, ob die dann noch dazukommt oder nicht, das Leiden beginnt mit der psychischen Gewalt.
Wie würden Sie denn jetzt in dieser Geschichte eingreifen, intervenieren, hilfreich sein bei diesem Herrschaftsanspruch und bei dieser finanziellen Ausbeutung der alten Frau?
Ja, ich glaube, das braucht fast eine Familienkonferenz. Also da muss man mal der Tochter Klartext reden, dass das, was sie tut, nicht geht. Und man muss die anderen Familienangehörigen einbeziehen, um mit der Frau natürlich am Tisch schauen, was ist wirklich ihr Wunsch, wie möchte sie es haben und dann erst, wie organisieren wir es. Und offensichtlich wäre hier wahrscheinlich nicht nur eine Person gefragt und schon gar nicht eine, die alles weiß, sondern da gehört ein Hausarzt dazu, da gehören vielleicht auch Nachbarn dazu. Also das müsste man sehr genau vom System her anschauen.
Das wird die Frau mit diesem Alleinherrschaftsanspruch nicht so einfach zulassen, weil sie müsste ja vieles aufgeben.
Ja.
Wie kann man solche Widerstände, die ja sicher da sind, mildern?
Manchmal, auch in dem Fall, hat man anknüpfen können an Ferien. Die Familie hat ein Ferienhaus und dann hat einmal der Sohn zur Abwechslung mal das übernommen, das mit der Mutter und seiner Frau natürlich und den Enkelinnen gemeinsam mit der Großmutter ins Ferienhaus gegangen. Und dort konnten sie dann den Arzt aufsuchen, haben festgestellt, warum eben die Probleme mit dem Urin waren und so weiter, haben sie medikamentös behandelt und es ging viel besser, als sie zurückkehrte.
Einfach ein kleines Fenster nutzen für die Veränderung, höre ich. Kommen wir zur dritten Geschichte.
Die Sackgasse. Ich kann nicht mehr helfen. Jetzt brauche ich Hilfe, erzählt eine 60-jährige Frau mit schmerzverzerrtem Gesicht ihrem Hausarzt. Sie hat große Rückenschmerzen. Die rühren von der Pflege ihres viel älteren Mannes her, der partout nur von ihr gepflegt werden will. Sie hat es ihm auch versprochen, als er vor 10 Jahren schwer erkrankt ist. Diese Krankheit nimmt ihren Lauf und der Mann braucht immer mehr Pflege. Inzwischen ist er pflegeabhängig. Und das rund um die Uhr. Die beiden haben sich bei der Hochzeit geschworen, immer füreinander da zu sein. Nun fordert der Mann dieses Versprechen ein. Die Frau hingegen hat schon davon geträumt, dass sie ihren Mann unterm Kissen erstickt. Und erst kürzlich hat sie ihn durchgeschüttelt und richtig angeschrien. Das will sie nicht. Es tut ihr leid. Sie holt sich Hilfe.
In dieser Situation, wo die pflegende, betreuende Person körperlich nicht mehr kann, muss eine außenstehende Fachperson die Vermittlung übernehmen, das Gespräch suchen, einen Hausbesuch machen und dem Ehemann klar machen. Sie haben zwar Anrecht auf Betreuung durch ihre Frau, aber die Pflege, die körperliche Pflege, die können wir der Frau nicht mehr zumuten. Sie ist bereits geschädigt, sie hat einen kaputten Rücken und jetzt müssen sie, ob sie das angenehm finden oder nicht, zustimmen, dass eine Pflegeexpertin der Spitex eben das Körperliche übernimmt.
Das klingt so privat, ist es aber wohl nicht nur sozialpolitische Aspekte, Monika Stocker, die da in dieser Geschichte liegen.
Es braucht natürlich die Freiheit, auch wirklich das System zu öffnen und zu sagen, es braucht hier wirklich auch Fachleute und das kostet. Und dieses Commitment oder dieses Versprechen, dass da lebenslang nur wir zwei, das ist nicht einzulösen von niemandem. Ich glaube, da muss man einfach klar und offen auch miteinander sagen, wo brauchen wir wirklich Dritthilfe? Und das kostet. Ich glaube, Heimeintritte, Entlastungsdienste, das gehört heute eben in die Planung derjenigen Lebensphase, in die wir jetzt ja Gott sei Dank einsteigen können. Wir haben eine vierte Lebensphase, aber die muss man genauso planen. Und dieses Abmachen, nur du und nur ich, das geht einfach nicht. Da ist jedes System überfordert.
Wir wissen, dass 90% aller Menschen vor dem Tod über Monate bis Jahre Hilfe beanspruchen müssen. Es ist also nicht so, dass die Mehrzahl bis zum Lebensende selbst ist. Es sind nur 10%. Und diese 10% bezahlen das dadurch, dass sie 10 Jahre früher sterben als die anderen. Und deshalb ist es zwingend nötig, wenn man vorausschauend sein Leben anschauen muss, dass wir uns Gedanken machen müssen, jetzt schon in unserem Alter, wie wollen wir zu zweit einmal das machen, wenn der eine oder der andere ein bisschen Pflege oder viel Pflege, viel Betreuung braucht.
Warum wird das oft versäumt?
Ich glaube, es ist nicht ein gemütlicher Gedanke, dass ich wirklich auch eines Tages Hilfe brauche. Das macht mir auch ein bisschen Sorgen. Also ich möchte da gern bis zum seligen Lebensende autonom sein. Das entspricht meinem Temperament. Ich weiß aber, dass das nicht so sein wird. Und dann kommt natürlich dazu auch dieses System Ehe, das natürlich heute sicher sehr viel aufgebrochener ist. Aber früher war es schon so, man hat sich bis zum Tod versprochen, das hat geheißen, ich bin für dich da. Und dass es auch heißen kann, die Pflege ist vielleicht in einem Heim gewährleistet, aber ich bin täglich bei dir und versuche dir die Lebensqualität zu geben, die möglich ist.
Es gibt doch eine weit verbreitete Angst vor der fremden Hilfe. Woher kommt das denn?
Das kommt daher, dass fremde Hilfe eben auch gewisse Fremdbestimmung mitbringt. Mhm. Die Spitex, die hat einen Arbeitsplan. Die können nicht darauf Rücksicht nehmen, dass ich heute bis 10 Uhr ausschlafen möchte und morgen schon um 7 Uhr aufstehen möchte, sondern die müssen ihre Arbeitspläne machen. Das gibt also gewisse organisatorische Fremdbestimmung. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns generell bewusst sind, dass alles seinen Preis hat. Und der Preis der Langlebigkeit ist eben, dass man Hilfe beanspruchen muss und dass man in seiner Freiheit dann etwas eingeschränkt ist.
Nun gibt es nicht nur die UBA, die hilfreich ist und die gewaltpräventiv ist. Es gibt ja eigentlich in der Schweiz ein breites Angebot an Unterstützungsmöglichkeiten. Gerade die Menschen, die so Tag ein, Tag aus, manchmal auch nachts rund um die Uhr sich zuständig fühlen für jemanden, der abhängig ist, der hilfsbedürftig ist, haben wie keine Luft mehr, sich überhaupt klug zu machen und kundig zu machen. Wo gäbe es denn jemand, der mich da unterstützen könnte? Was würden Sie raten?
Ich glaube, man muss sich kundig machen. Also möglichst auch schon von vornherein, bevor ich so ein Betreuungsverhältnis übernehme. Das ist sicher der beste Schritt. Wenn das nicht gelungen ist, dann kann ich das jederzeit wieder tun. Das kann der Hausarzt sein, das kann eine Spitex sein, das kann eben auch ein Telefongespräch sein. Es kann sogar vielleicht im kirchlichen Umfeld sein, halt je nachdem, was für diese Menschen das Richtige ist. Das System erweitern, das ist einfach ganz, ganz wichtig. Buchstäblich Luft reinlassen. Und das heißt aber auch, ich muss auch auftun.
Gewalt am Ende. Das war Kontext zur häuslichen Gewalt im Alter. Die Texte las Andreas Müller-Crepon. Ich sprach mit der ehemaligen Stadträtin und Sozialwissenschaftlerin Monika Stocker und dem ehemaligen Stadtarzt von Zürich, Albert Wettstein. Beide engagieren sich bei der UBA, der unabhängigen Beschwerdestelle für das Alter. Mein Name Cornelia Kasis.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.